Bei einer Weltreise darf natürlich auch der nordamerikanische Kontinent nicht fehlen. Auch wenn er seit vielen Jahren in Deutschland am Bodensee lebt, kommt unser Bibelarbeiter Peter Reed ursprünglich aus Minnesota, aus den Vereinigten Staaten. Allerdings beschreibt er seine Heimat in der Zwischenzeit als die Fackelträgerfamilie. Seit dem letzten Jahr ist Peter Direktor vom Bodenseehof bei den Fackelträgern, den wahrscheinlich einige kennen. Sein Thema für die nächsten 40 Minuten ist: Wie viel ist dir deine Seele wert? Dein Leben ist kein Spiel, denn du hast einen Auftrag. Und damit er seine 40 Minuten wirklich hat, hat er seinen Bibeltext ganz einfach an mich ausgelagert und den zur Teil der Moderation gemacht. Ich lese euch Jesaja 6, die ersten Verse. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind voll seiner Ehre. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus war voll Rauch. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit einer Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen sollte ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Höret und verstehet's nicht, sehet und merket's nicht. Verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis die Städte wüst werden ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegtun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Wir freuen uns auf deine 40 Minuten.
In Jesaja Kapitel 5 hat Jesaja 5-mal gesagt: Wehe denen. Und er kam mit seiner Bußpredigt, und dann lesen wir von diesem Ereignis in Jesaja 6, und auf einmal sagte er: Wehe mir. Ich war 18 Jahre alt auf der Bibelschule Bodenseehof, und ein Gastredner kam und er hat Vorträge gehalten in Apostelgeschichte. Und ich werde das nie vergessen, als er sagte: Bete nicht, dass Gott dich gebraucht. Und da war ich geschwind baff. Ja, das war Schwäbisch. Ja, danke schön. Er sagte: Bete nicht, dass Gott dich gebraucht. Er sagte: Bete ihr, dass Gott dich brauchbar macht. Das war mir ein völlig neuer Gedanke, denn die Wege Gottes und wie er uns brauchbar macht, wie er uns auf einen Dienst vorbereitet, das ist manchmal ganz anders, als wir menschlich denken. Und mitten in seinem Dienst auf einmal sah er Jesus auf dem Thron sitzen. Da wissen wir das von Johannes 12. Und er sieht Jesus auf dem Thron sitzend und er fällt nieder und sagt: Wehe mir, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen. Die Wirkung Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes ist wie Wasser. Er fließt immer bergab und sammelt sich am tiefsten Punkt. Und wenn wir manchmal am Bodensee auf singen, Herr, I want to see you. Wenn ich die Schrift lese und Menschen sehe, die wirklich dem lebendigen Gott begegnet sind, wie Jesaja hier, meine ich das wirklich? Denn sie haben solche Sachen gemacht, wehe mir. Petrus sagte in Lukas 5, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wollen wir wirklich diese Gottesbegegnung? Derjenige, der die Erlösung Jesu Christi schätzt, ist gerade derjenige, der seine Verlorenheit ganz intensiv spürt. Derjenige, der gedrungen ist, von dem Heiligen Geist anderen Menschen das Evangelium zu tragen, ist gerade derjenige, der die Liebe Gottes schätzen gelernt, und zwar aus seiner eigenen Verlorenheit, diese tiefe Erkenntnis, wer er ohne Christus ist. Ein Gottesmann hat einmal gesagt, es gibt einen Mann, für den Gott nichts tun kann. Und das ist der Mensch, der keine Not in seinem Leben für Jesus Christus sieht. Und gerade die Mitarbeiter Gottes, wir leben täglich aus dieser Erkenntnis. Ich weiß ganz genau, wer ich ohne Christus bin. Und ich bin ein unverdienter Diener Christi. Das ist unverdient. Und wir leben rein aus der Gnade Gottes. Hat nicht Jesus gesagt, dem vieles vergeben wird, der liebt mich am allermeisten. Und diese Erfahrung, wenn wir eben unsere Sündhaftigkeit spüren und unser verdorbenes Herz hautnah spüren, das ist einzigartig, aber es kann auch so kommen, wir verlieren oder wir spüren dieses Verlorensein, dieses verdorbene Herz, gerade in dem Moment, in dem wir Jesus begegnen. Und das kann ein Zeichen dafür, dass wir Jesus nahe gekommen sind. Wenn wir schreien, wie mir, das kann gerade in dem Moment heißen, wir kommen Jesus sehr nahe. Und das war Gottes Vorbereitung. Und dadurch hat er Jesaja brauchbar gemacht. Er hätte auch Galater 6,3 schreiben können, als Paulus sagte, wer denkt etwas zu sein und doch nichts ist, betrügt sich selbst. Und dieses Selbstbetrug war auf einmal weg von Jesaja. Und das ist ein befreiender Moment. Es war befreiend in der Hinsicht, er wusste ganz genau, wer er war. Er hatte nichts mehr zu verlieren. Was hatte er zu beweisen? Er wusste ganz genau, wer er war. Er war ähnlich wie Petrus in Apostelgeschichte 3, als er diese Gelähmte geheilt hatte. Alle waren erstaunt, jubelten, rannte auf Petrus und Johannes hin. Und Petrus sagte, was gibt ihr Acht auf uns, als ob wir hätten das getan hätten? Es ist der lebendige Gott selbst. Gebe nicht auf Acht auf meine Person. Und das war sehr, sehr notwendig für Jesaja. In diesem Moment. Ich war sehr dankbar, als ich von E.W. Tozer einmal gelesen habe, es ist zweifelhaft, ob Gott einen Mensch mächtig gebrauchen kann, ehe er ihn tief verletzt hat. Und diese Verletzung kommt daher, mein Selbstvertrauen muss im Grab kommen. Und mein Selbstvertrauen muss zu einem Gottvertrauen verwandelt werden. Und es kann nichts an, auf keinen anderen Weg kommen. Paulus sagte in 2. Korinther 1, Vers 9, wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Haben wir unser Selbstvertrauen begraben? Haben wir ein Begräbnis für unser Selbstvertrauen gehabt? Damit unser Vertrauen vollkommen auf den lebendigen Gott gesetzt ist und Jesus Christus, der in mir wohnt. Wenn es um unseren Auftrag geht, da fängt es an. Und oft reden wir nicht darüber. Und deswegen war es für mich ein Rätsel, als das in meinen jungen Jahren am Bodensee oft gekommen ist. Mitten im Dienst. Ich war nicht vertraut mit der Wege Gottes. Ich habe nicht gewusst, dass mein Selbstvertrauen ins Grab begraben musste. Aber derjenige, der das erfahren hat und aus der Gnade Gottes in seine Person lebt, der wird von der Liebe Gottes gedrungen. Der wird ein Herz für Menschen haben, die auch verloren sind. Und wenn er das nicht hat, werden wir hart uns selbst gerecht werden. Aber wenn man das in sich selbst spürt, da wird man erst Geduld haben mit den anderen verlorenen Schafen. Deswegen war das unvermeidbar, es war unersetzbar für Jesaja. Diese Erfahrung mit dem lebendigen Gott zu haben, wobei er sagte, wehe mir. Gott kommt, er reinigt ihn. Und Gott sei Dank, das ist so eine Ermutigung. Dieser Mann, der sagte, ich bin ein Mann von unreinen Lippen. Gerade der wurde zum Prediger. Und Gott hat sich verherrlicht, gerade an dem Ort, wo er das sagte, ich bin ein Mensch von unreinen Lippen. Und da hat der lebendige Gott sich verherrlicht in seinem Leben, gerade an seinem Schwachpunkt sozusagen. Und deine Schwäche, es kann sein, gerade diesen Punkt wird das Fundament deines Dienstes, deines Auftrags. Sei nicht überrascht. Wir sind unverdiente Diener Gottes. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Und wer wird uns für uns gehen? Und da sprach ich, hier bin ich, Herr, sende mich. Hier bin ich, Herr. Gott will nicht unbedingt meine Fähigkeit, er will aber meine Verfügbarkeit. Und Jesaja kommt vor dem Herrn und sagte, hier bin ich, sende mich. Und wenn man die Bibel liest, die Gottesmänner und Frauen, die von ihm gebraucht waren, waren Gesandte. Das ist eine Faustregel Gottes. Und wenn jemand mich sendet, das heißt, jemand anders greift mit seiner Tätigkeit oder sein Handeln in meinem Leben ein. Jemand anderes initiiert sein Werk. Und zweitens und deswegen, derjenige, der mit seinem Handeln in meinem Leben was angefangen hat, er trägt die Verantwortung. Und wenn es um einen Auftrag Gottes geht, das ist unersetzbar. Denn die Dürrezeiten, sie werden kommen. Aber wenn du zurückschauen kannst und sagen, Herr Jesus, ich habe diesen Platz nicht ausgesucht. Ich habe diesen Dienst nicht selbst erwählt. Du hast gesagt, geh hin. Dann kannst du darin ruhen. Er trägt dich durch. Er gibt das, was notwendig ist in dem Fall. Wir müssen lernen, als Gesandte zu leben. Und der Herr ist immer bereit, die Konsequenzen meines Gehorsams zu übernehmen. Paulus sagte in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind seine Gebilde, in Christus geschaffen zu guten Werken, die der Herr vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Und ich war so froh, als ich gelesen habe, dieses Wort Gebilde. In der Ursprache heißt es, das ist ein Gedicht. In der Ursprache, so heißt das Wort. Wir sind ein Gedicht Gottes. Wenn ich ein E-Mail den Mitarbeitern am Bodensee auf sende, ich sende ein bisschen Information, aber das ist nicht berauschend. Sie staunen nicht darüber, sie sind eher belastet damit. Aber wenn man ein Gedicht schreibt, da steckt was vom Autor drin. Seine Fähigkeit, seine künstlerische Begabung. Gott will ein Gedicht schreiben. Gott will ein Werk vollenden durch unser Leben auf eine Art und Weise, wobei wir dastehen und staunen über die Größe Jesu. Wir sind sein Gedicht. Und deswegen sind die Wege Gottes mit seinen Mitarbeitern einzigartig. Und manchmal gar nicht verständlich im ersten Moment. Und Gott sagte, gehe. Geh hin und sprich zu diesem Volk, hören, ja, hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja, sehen sollt ihr und nicht erkennen. Wenn sie mich am Anfang meinen Dienst am Bodensee gesagt hätten, Peter, du wirst jedes Jahr Predigtdienste nachgehen und niemand, aber niemand wird positiv auf deine Predigten reagieren, wäre ich so froh gewesen, diesen Dienst anzutreten am Bodenseehof? So war es bei Jesaja. Gott sagte, du wirst predigen und du sollst dieses Volk ihr Herz unempfindlich machen. Und du wirst keine positive Echo auf deine Predigten haben. Und deswegen stellt Jesaja eine sehr wichtige Frage. Wie lang her? Und er sagte, bis die Einwohner dieses Landes ausgetrieben sind. Und die jüdische Historiker sagen, Jesaja hat 60 Jahre lang gepredigt. 60 Jahre lang gepredigt, ohne positive Antwort auf seinen Dienst. Wie hat er das ausgehalten? Ganz einfach. Er wusste, wer er war ohne Jesus. Er wusste ganz genau, es gibt nichts in dieser Welt, was tragfähig ist. Wohin soll ich sonst gehen? Und er wusste, derjenige, der gesagt hatte, gehe, er war verantwortlich. Und wenn ich predige und es gibt keine positive Antwort auf meine Predigten, es ist nicht unbedingt Zeit, die Stelle zu wechseln. Es ist nicht unbedingt Zeit, dass die Missionsgesellschaft sagt, den müssen wir heimholen. Falsch am Platz. Derjenige, der sagt, gehe, er ist verantwortlich. Und die Ergebnisse, die liegen allein in seiner Hand. Das war sein Auftrag. 60 Jahre lang. Da musst du wissen, ich bin hergesandt. Es gibt ein interessanter Vers in 1. Petrus 1, Vers 12. Ihnen, die Propheten im Alten Testament, inklusive Jesaja, ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten, im Blick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist, nämlich das Evangelium. Es wurde Jesaja irgendwann mal klar, er dient eine völlig andere Generation. Und er würde keine Frucht in seiner Dienstzeit erleben. Und er predigte Jahr ein, Jahr aus, Jahr ein, Jahr aus, 60 Jahre lang. Und dienten die folgende Generation. Interessant, Jesaja ist über 400 Mal im Neuen Testament zitiert. Über 400 Mal kommt Jesaja im Neuen Testament vor. Es gibt kein anderes Buch aus dem Alten Testament, was öfter zitiert ist als Jesaja im Neuen Testament. Und er diente eine folgende Generation. Und manchmal kann den Auftrag Gottes für mein Leben dafür da sein, dass ich eine folgende Generation diene. Wie jemand, den ich in den letzten Jahren sehr schätzen gelernt habe. Der heißt Ludwig Krapf. Der wurde außerhalb von Tübingen im Jahr 1810 geboren. Besuchte eine Missionsschule und dann hat er in Tübingen 5 Jahre studiert. Seine erste Pfarrstelle war eine Katastrophe. Der hat das Amt aufgegeben und hat von einem Freund gehört, dass es eine Mission in England gab und sie suchten Missionare für Afrika. 1836 fuhr er mit dem Schiff nach Afrika. Er wollte in Äthiopien anfangen. Unterwegs starb ein Kollege von ihm. Er musste in Frankreich die Beerdigung halten. Die Witwe wurde zu seiner Frau und sie kamen in Äthiopien an und hatten kein gutes Echo auf die Botschaft des Evangeliums. Sie sind von dort ausgetrieben. Die Einheimischen haben gesagt, wir haben deine Seele den Teufel übergeben und deinen Körper die Wölfe. Du sollst abhauen. Und sie sind südlich die Küste entlang Richtung Mombasa. Und als sie dort ankamen, hat seine Frau ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Und 2 Tage später ist das Kind gestorben. Beide haben unter einer Krankheit gelitten. Es hat ihre Nerven sehr, sehr beanschlagt, sehr beladen. Und die Frau wurde ein zweites Mal schwanger. Und kurz nachdem dieses Kind zur Welt gekommen ist, ist sie gestorben und kurz danach das Kind. Und da stand er als Witwe da an der Ostküste Afrikas. Und es war sein einziges Ziel, eine Straße zu bauen mit Missionsstationen 100 Kilometer auseinander. Und so legte er los mit seinem Kamerad Johannes Rebmann. Sie wurden beraubt. Sie waren oft krank. Sie haben Elefantenkot gegessen, um am Leben zu bleiben. Und er blieb da etwa 20 Jahre. Und in dieser Zeit gab es nur eine Bekehrung in seinem Dienst. Er ging nach Hause, hat ein zweites Mal geheiratet. Seine zweite Frau ist gestorben. Dann hat er die Haushälterin geheiratet. Und mit 70 ist er gestorben und wurde in Korntal begraben. Vor einiger Zeit stand ich in seinem Grab, denn ich bin von seinem Lebensbericht sehr, sehr beeindruckt. Und man kann keine moderne Biografie über Ludwig Krapf heute lesen. Man kann ihn googeln. Und man liest etwas. Und das, was ich gelesen habe, war Folgendes. Er war irgendwie sehr unpraktisch und gar nicht erfolgreich als Missionar. So heißt es. Und man denkt sich, das war ein vergeudetes Leben. Man denkt an Jesaja, das war ein vergeudetes Leben. Hat Jesus Christus das Recht, mein Leben anzuwenden in dieser Welt, wie er es haben will, auch ohne positive Ergebnisse? Es wurde ihm klar, er dient eine andere Generation. Liebe Geschwister, der Meister vergeudet die Zeit seines Dieners nicht. Und er hat Ziele und Zwecke, die vielleicht sogar in unserer Lebenszeit uns nicht bewusst werden. Wie Ludwig Krapp, wie Jesaja. Springen wir 750 Jahre vorwärts, da waren die Aposteln da in die Urgemeinde und sie waren überlastet. Es gab zu viel Arbeit und sie kamen in der Gemeinde und sagten, wir können nicht alles tun. Können wir bitte einige bestimmen, um die anderen zu dienen, das Essen vorbereiten, die praktische Arbeit zu übernehmen? Und da haben sie gesagt, ja, das machen wir. Und eine davon war der Philippus in Apostelgeschichte 6. Und hier muss ich stoppen. Über 50% der Mitarbeiter am Bodenseehof, und das gilt für die gesamte Fackelträgerarbeit, über 50% dienen hart in unterstützende Rollen und sind niemals auf der Bühne. Und so denke ich an Waldemar, an Mimi, an Andy, an Ruth, an Christoph, an die FSJler, an Sabrina, an Daniel und Tom und Katharina. Diese treue Diener Gottes. Und am Ende der Freizeit, sie stehen nicht an der Tür und schütteln die Hände. Warum? Sie müssen das Haus putzen für die nächste Freizeit. Aber die Arbeit am Bodenseehof könnte nicht fortfahren ohne sie. Und es war Philipp seine erste Berufung. Und er diente. Und dann gab es eine Verfolgung in Jerusalem und da musste er abhauen. Er ging nach Samaria und da gab es tatsächlich regelrecht eine Erweckung. Und da heißt es in Apostelgeschichte 8, von den vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreiend und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt und es war große Freude in jener Stadt. Und ich kann mir vorstellen, Philippus hatte allerhand zu tun. Allerhand. Es war an der Zeit, ein Fackelträgerzentrum zu gründen. Aber er war da wegen dem, es gab Verfolgung in Jerusalem und da ist er ausgestoßen. Und da, wo alles verkehrt läuft und manches falsch läuft, da dürfen wir den Herrn der Ernte das zutrauen, dass gerade in diesen Zeiten er macht was richtig und gut. Und dann sagt Gott das Undenkbare. In Apostelgeschichte 8, 28, ein Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf dem Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Und er stand auf und ging. Warum? Er hat ein sehr wichtiges Prinzip gelernt, und zwar folgendes. Der Ursprung meines Dienstes ist wichtiger als sein Inhalt. Natürlich ist Inhalt wichtig, aber der Ursprung ist wichtiger. Und wenn der Herr der Ernte sagt, geh dahin, wo es öde ist, ohne ihm zu erklären, was er vorhatte, da war er gehorsam. Und mein Erfolg im Dienst Gottes wird daran gemessen, inwiefern ich gehorsam war gegenüber denen, der sagte, gehe. Die Ergebnisse und das, was draus wird, das liegt einzig und allein in seiner Hand. Das war sein Geschäft. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, der war gekommen, um in Jerusalem anzubeten, und er war auf der Rückkehr und saß auf seinen Wagen und las den Prophet Jesaja. Jesaja. Der Prediger, der keine positive Ergebnis hatte. Und er saß in seinem Mercedes und er las den Prophet Jesaja. Was die säkulare Berichte nicht über Ludwig Krapf berichten, ist Folgendes. Er war sehr begabt in Sprachen. Und er hat 6 Stammessprachen gelernt in seiner Zeit in Afrika. 6 verschiedene Sprachen. Und eine davon war Swahili. Der hat diese Sprache aufgeschrieben. Und später mit seinem Kamerad Johannes Rebmann hat er die Bibel übersetzt. Und anhand dieser Bibel kam das Evangelium nach Kenia und Tansania in Swahili. Winrich Schäffbuch hat mir vor einiger Zeit gesagt, Peter, jedes Kind in Kenia, der zur Schule geht, der kennt Ludwig Krapf. Da war ich abergläubig. Da saß ich am Tisch letztes Jahr mit einem jungen Mann aus Nairobi. Und ich habe ihn gefragt, kennst du Ludwig Krapf? Er sagte, nee. Da war ich enttäuscht. Da sagte ich, ja, aber er hat was mit deiner Sprache zu tun, Swahili. Und dann wurde seine Augen groß und er sagte, oh, Dr. Krapf. Ja, natürlich kennen wir ihn, Dr. Krapf, so viel Respekt. Und meine Frau, die Registrararbeit am Bodenseehof macht für die Bibelschule, wenn sie das deutsche Konsulat in Nairobi schreibt, es heißt das Ludwig-Krapf-Haus. Der Meister vergeudet die Zeit seines Dieners nicht. Und er diente die folgende Generationen mit der Schrift, hat die Ergebnisse niemals gesehen. Und der Geist sprach aber zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Und Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Vorbereitete Wege, ein Gedicht will Gott schreiben. Und da war er an einem Gedicht schreiben, denn es ging darum, dass der Meister durch diese Dienste selbst verherrlicht wird. Und gerade an einem Ort, da wo es sehr öde war, bin sehr dankbar dafür. Meine Mutter, ihre Eltern haben sich scheiden lassen. Meine Mutter, ihre Schwester hat sich scheiden lassen, meine Mutter, ihr Bruder ließ sich scheiden und dann meine Mutter von meinem Vater haben sich scheiden lassen, alle innerhalb 4 Jahre. Und das war eine Familie, die alle Vorteile in Amerika genossen hatte. Aber sie sind an sich selbst gescheitert. Und da war meine Frau alleinerziehende Mutter. Mein Bruder war 8, ich war 5, meine 2 Schwestern, die Zwillinge, die waren 4. Und es war eine harte Zeit. Und es war öde in der Northern Road in Cottagewood, im Bundesstaat Minnesota. Und meine Mutti wurde krank und es hieß, du musst entweder ins Krankenhaus oder jemand muss kommen und dich pflegen. Und da gab es eine Frau gegenüber in der gleichen Straße, die Nancy Perry. Und sie war Krankenschwester. Und sie kam zu uns Und sie hat gekocht und geputzt und Mutti gepflegt und meine Mutter von Jesus erzählt. Ohne zu wissen, dass meine Mutter tief in ihrem Herz einen Wunsch hatte, den lebendigen Gott zu kennen. Nur ein Traktat, und hier muss ich Buße tun, weil ich manchmal ganz schön zynisch sein kann, wenn es nur um ein Traktat geht. Da muss ich öffentlich bekennen, bis ich das gehört habe, dass meine Mutter ein Traktat in der Hand bekam. Und sie sagte, ich war so hungrig für Gott. Ich habe das x-mals gelesen. Daraufhin ist meine Mutter zum Glauben an Jesus Christus gekommen, später mein Stiefvater, dann mein Bruder. Und dann 1974 wurden wir eingeladen auf eine Familienfreizeit. Ich war 13 Jahre alt. Und am Donnerstag an dem Abend hat der Leiter gesagt, nach einem bunten Abend und nachdem er sein Zeugnis gab, hat er gesagt, wer Jesus aufnehmen möchte, darf zurückbleiben. Und ich blieb zurück und der Mitarbeiter Bill Gibson, nicht Mel Gibson, Bill Gibson, der saß neben mir und ich hörte das erste Mal in meinem Leben, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Eine einzelne Begegnung. Und ich habe Bill Gibson erst 35 Jahre später gesehen, damit ich ihm Dankeschön sagen könnte. Der Meister vergeudet die Zeit seines Dieners nicht. Und ich frage mich, wie viele Leute gibt es in Fischbach? Wie viele vorbereitete Seelen gibt es in Fischbach, wie meine Mutter damals, wie ich damals, die sich sehnen nach einem lebendigen Christ, der vorbeikommt und ihnen das Evangelium weitergibt? Ich frage mich in diesem Raum, wie viele? In Nachbarschafts- und in Straßenleben, da wo Gott vorbereitete Seele um uns herum haben. Ja, wie man merkt, ich bin nicht auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen. Ich kam nach Deutschland 1984. Ich durfte Deutsch in Prien am Chiemsee in Oberbayern lernen und dann hörte ich eine andere Sprache am Bodensee. Und in 85, da hätte Charlie Moore damals einen Einsatz in Redwitz, das ist in Oberfranken, das ist ein Kaff. Da hätte er fahren sollen mit einem Team Studenten. Und mein Deutsch war äußerst begrenzt und er wurde krank. Und da wurde es mir mulmig. Und er sagte, Peter, du musst dahin. Er schickte die Sekretärin mit. Und wir fuhren dahin und da gab es ein Dorfgemeinschaftshaus. Und am ersten Abend haben wir das Programm gemacht. Da waren wir in den Schulen. Abends haben wir eine Jugendveranstaltung. Und dann am nächsten Tag, glaube ich, wir haben Konfi-Unterricht. Und dann am Samstagabend, zweiter Abend, habe ich eine einfache Botschaft weitergegeben. Es wurde übersetzt. Also ich muss bekennen, die deutsche Sprache, das ist ganz schon, da hatte ich Angst davor. Es ist keine einfache Sprache. Und sie hatte übersetzt und dann, wir sollten mit den Gästen dann sprechen und da ging ich auf zu einem Tisch, das war in diese Gemeindehalle, also da haben sie alles Mögliche für Getränke gehabt, auch ein gutes Weizenbier, das war was Neues für die Kanadier, sie haben sich darauf gefreut und da saß ich an einem Tisch gegenüber einem jungen Mann, dachte ich, in meinem Alter und ich habe meinen Mund aufgemacht, ich sagte, hallo, ich bin Peter, hat dir das Programm heute Abend gefallen? Und damit war mein Deutsch quasi am Ende. Und er guckte mich an. Und in the Queen's English sagte er, "Hi, my name is Paul. I like the program. Can you tell me more about Jesus?" Ich schäme mich über meine Angst. Und ich nahm meine Bibel auf Deutsch. Der hatte eine Bibel, Gott sei Dank, auf Englisch. Ich habe ihm, so gut es mir gelang, das Evangelium erklärt. Ich sagte ihm, Paul, wenn du Jesus in deinem Leben aufnehmen willst, können wir das vielleicht in einem Nebenzimmer machen? Der sagte, nee, ich will hier und jetzt. Und da saß er an diesem Tisch in Redwitz und hat gebetet und hat Jesus aufgenommen. Wenn Gott ein Esel seinen Mund aufmachen kann, in 4. Mose 22, kann er jede Esel gebrauchen. Der braucht nicht unsere Fähigkeit. Der braucht Gesandte. Hat Philipp damals gewusst, dass diese eine vorbereitete Seele war? Nein. Habe ich das ahnen können, dass Paul da saß aus England und sich danach gesehnt hatte, den lebendigen Gott zu kennen? Amy Carmichael kam aus Nordirland. Sie war Missionarin in Zypern, in Japan und dann 51 Jahre lang in Indien. 51 Jahre lang, hat nie geheiratet und hat niemals Heimaturlaub. Hat ein Werk unter Kinder angefangen, sogenannten Donover Fellowship. Und sie hat einmal gesagt, Herr, wenn dein Haus voller wäre und mein Haus auf Erden dafür etwas leerer, was für ein kostbares Gewinn wäre diese Belohnung. Diese Welt ist vergänglich. Unsere Heimat ist woanders. Und er hat das Recht, mich einzusetzen, wie er möchte, bis ich heim bin. Und ich dachte, ich würde heute am Ende beten und einfach 30 Sekunden Stille geben, zu beten, wie Jesaja, Herr, sende mich. Aber vielleicht sollen wir beten, Herr, begegne mich. Begegne mich. Und mach mich brauchbar. Beten wir miteinander, jeder für sich in der Stille 30 Sekunden. Und dann möchte ich beten mit einem. Jesus, wir brauchen dich so sehr. Wir können solche Dinge nicht zustande bringen. Ich danke dir so sehr, du siehst das Ende schon vom Anfang und wir wollen dich bitten, mach uns brauchbar. Begegne du uns. Und dann sende du uns, wo du uns haben möchtest, egal ob wir das Ergebnis sehen oder nicht. Dir zur Ehre. Schreib dein Gedicht mit uns in deinem Namen. Amen.